Ja, ich lese dann mal den Weihnachtstext, zumindest einen Teil davon. Lukas 2, Doro sagte das schon, Lukas 2, die Verse 8 bis 20, und ich lese wieder nach der neuen Lutherbibel. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und sie, ein Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Und das nehmt als Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Ja, Doro, du hast schon zu Recht darauf hingewiesen, wir haben heute einen der heißesten Tage des Jahres und ich halte quasi eine Weihnachtspredigt. Für europäische Verhältnisse ist das sicher ungewohnt, aber wisst ihr, dass es den Christen auf der Südhalbkugel immer so geht? Das eine Bild war ja schon passend dazu, ja, dieser Weihnachtsstrumpf da quasi an der Palme. Lasst uns den Text genauer anschauen. Der erste Vers. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Ich weiß nicht, was ihr für Gedanken und Gefühle habt, wenn ihr von Schafen und von Hirten hört. Mir gehen ganz viele Dinge durch den Kopf. Ich finde Lämmer. Brauchen wir das irgendwo für? Ich finde Lämmer so süß. In unseren Urlauben sind deswegen auch schon so einige Schafbilder zusammengekommen. Aus Oldenburg, Ostfriesland, Großbritannien und ich weiß nicht woher noch. Lothar zeigt uns mal ein Beispiel von unserem England-Urlaub. Das war 2002. Also ich muss sowas einfach immer fotografieren. Ein Arbeitskollege erzählte mal von einer Autofahrt mit seiner Familie, bei der seine kleine Tochter Lämmer sah und sagte: Oh, sind die süß. Worauf er antwortete: Und schmecken tun die. Seine Tochter brach sofort in Tränen aus. Wie ihr wisst, kann das bei uns nicht passieren. Wir sind Vegetarier. Die Tochter des Arbeitskollegen übrigens inzwischen auch. Sie will keine Tiere mehr essen. Ich finde Lämmer so süß. Aber noch was geht mir durch den Kopf. Ich denke auch an das, was ich über das Wesen von Schafen gelesen habe. Sie sollen sehr auf eine gute Führung angewiesen sein. Rennen leider sogar ins Feuer, wenn es ihnen jemand vormacht. Und drittens, was mir noch so durch den Kopf geht, ich muss auch an meine Vorfahren denken. Zwar waren die letzten Generationen väterlicherseits Bauhandwerker in Masuren in Ostpreußen, aber die Generationen davor waren in Masuren Schäfer, beim Baron von Doben. Und noch davor kamen sie als Schäfer aus dem Gebiet der heutigen Ukraine. Auch das spielt bei mir dann immer noch mit, wenn ich an Schafen und Hirten denke. Was die Vorfahren angeht, ist es bei mir also ähnlich wie bei Jesus. Sein Vater und vermutlich dessen direkten Vorfahren waren Bauhandwerker, so wie Jesus das ja dann auch wurde. Und seine entfernteren Vorfahren waren Schäfer. Wisst ihr, auf wen ich da anspiele? Ja, na klar, auf David, der etwa um 1000 vor Christus lebte und später König von Israel wurde. Er und seine Vorfahren waren Schäfer in und um Bethlehem. Und da schließt sich nun der Kreis zu unserem Bibeltext. Es heißt in unserem Vers, es waren Hirten in derselben Gegend. Daraus, dass es heißt, die hüteten des Nachts ihre Herde, schlossen einige Ausleger, dass die Zeit, zu der sich das zutrug, bestimmt nicht der Dezember war, weil der in Israel ähnlich kalt und ungemütlich sein kann wie bei uns. Außerdem würde Kaiser Augustus bestimmt nicht für den Winter eine Steuerschätzung anordnen, bei der jeder zu den Erbgrundstücken seiner Vorfahren reisen muss, so wie Maria und Josef eben nach Bethlehem gekommen sind. Tatsächlich ist das Datum für das Weihnachtsfest, also für die Geburt Jesu, wohl erst im 4. Jahrhundert auf den 25. Dezember festgelegt worden. Aber ob der Grund dafür war, dass man es genau wusste, oder ob man damit die auch an diesem Tag gefeierten Feste, die mit der Wintersonnenwende zusammenhingen, ablösen wollte, lässt sich nicht mehr klären. Fakt ist, dass an diesem Tag auch der Geburtstag des römischen Sonnengottes Mithras, beziehungsweise des Sol Invictus, des unbesiegten Sonnengottes, gefeiert wurde. Und direkt davor war das Fest der Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturn, bei dem man sich gegenseitig beschenkte. Dazu kommt dann noch die starke Symbolik der Daten in Bezug auf das Sonnenjahr. Zur Zeit der Herbsttag- und Nachtgleiche, also dem Herbstanfang, war demnach die Verkündigung und Empfängnis Johannes des Täufers. Kurz nach der Sommersonnenwende, also dem Sommeranfang, dessen Geburt. Zur Frühlingstag- und Nachtgleiche, also dem Frühlingsanfang, die Empfängnis Jesu. Und kurz nach der Wintersonnenwende, dem Winteranfang, seine Geburt. Wie auch immer, genauso wie Argumente gegen den Dezember sprechen, gibt es auch Ausleger, die sagen, dass alles gerade für den Dezember spricht. Gerade im Winter könne man der Bevölkerung viel eher solche Reisen zumuten, da Sommerhitze viel zu beschwerlich wäre. Und fast die einzige Zeit ist, wo die Leute nicht mit irgendwelchen Erntearbeiten beschäftigt sind. Und Schafe braucht es für den Opferdienst im Tempel in Jerusalem das ganze Jahr über, sodass es nicht ungewöhnlich wäre, dass Hirten auch mitten im Winter bei Bethlehem mit ihren Herden auf den Feldern sind. Wie auch immer. Wir können es nicht klären und gehen deswegen im Text einfach weiter. Die Verse 9 und 10. Und siehe, ein Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht. Seht, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Ein Engel des Herrn kommt zu den Hirten. Über Engel könnte man mal eine ganz eigene Predigt halten. Hier jetzt nur so viel. Von einem Engel des Herrn ist auch im Alten Testament schon immer dann die Rede, wenn Gott seinen Engel sendet oder einen Engel sendet, der eine Botschaft von ihm an die Menschen zu überbringen hat. Manchmal ist auch die Rede von dem Engel des Herrn. Das sind ganz interessante Stellen, weil der Engel des Herrn ganz oft danach sogar als der Herr, also Gott selbst, bezeichnet wird. Beispiele für die, die das interessiert und das mal nachschauen wollen, Beispiele finden sich in 1. Mose 16, wo der Engel des Herrn der Hagar begegnet. Oder in 1. Mose 18, wo ein Engel bei Abraham bleibt, während die anderen beiden Engel nach Sodom ziehen. Und dieser Engel, der bei Abraham bleibt, der wird dann auch als der Herr sprach zu ihm oder der Herr, Gott, bezeichnet. Und noch ein Beispiel ist, was fast alle wahrscheinlich kennen, in 2. Mose 3, Mose am brennenden Dornbusch, wo auch von dem Engel des Herrn die Rede ist und kurz danach dann gleich von dem Herrn selbst. Aber hier in unserem Text heißt es ein Engel des Herrn, und das heißt einfach nur ein Bote Gottes, ein Engel vom Himmel, der eine Botschaft hat. Und wie wir es auch schon bei Zacharias und bei Maria gesehen haben, bei den vorhergehenden Predigten aus dieser Reihe, erschrecken Menschen immer, wenn sie Engeln begegnen. Weswegen die das Gespräch fast immer damit beginnen zu sagen, na, ihr könnt schon im Chor, fürchte dich nicht. Und nun kommt's. Die Hirten sind die Ersten, die das Evangelium hören. Das Wort Evangelium heißt übersetzt frohe oder gute Botschaft. Euangelion. Angelion, Angelos, da steckt der Engel schon mit drin, in dem Wort auch, der Bote. Das entsprechende Verb wird von dem Engel benutzt. Ich verkünde euch. Wörtlich übersetzt heißt das, ich evangelisiere euch. Und was verkündet er? Große Freude. Darum geht es in der Verkündigung bei den Engeln und darum sollte es auch immer in unserer Verkündigung gehen. Große Freude. Denn, so heißt es in Vers 11, euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. Heiland ist ein altes Wort. Wir würden heute Retter übersetzen. Ja, brauche ich denn einen Retter, fragen heutzutage viele Menschen. Nach Apostelgeschichte 5, Vers 31 rettet Jesus, indem er Menschen von falschen und zum Tode führenden Wegen abbringt und sie auf einen guten, richtigen Lebensweg führt. Das heißt in der Bibel Buße, Umkehr. Und zweitens, indem Jesus ein Weiterleben ermöglicht, trotz aller geschehenen Trennungen und Verfehlungen gegenüber Gott und anderen Menschen. Und das heißt in der Bibel Sündenvergebung. Jesus rettet, indem er Buße und Sündenvergebung schenkt. In unserem Text geht es weiter in Vers 12. Da sagt der Engel: Und das nehmt als Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Der Engel gibt ein Zeichen, damit es für die Hirten eindeutig ist, wenn sie dorthin kommen, muss das Zeichen irgendwas sein, was anders als normal ist. Dass ein Kind in Windeln gewickelt ist, das ist wahrscheinlich ziemlich normal. Was wohl ungewöhnlich ist, ist, dass das Kind in einer Futterkrippe für Tiere liegt. Daran sollen die Hirten den Retter der Welt erkennen. Verse 13 und 14. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ein ganzer Engelchor erscheint und spricht oder singt einen Lobpreis. Der erste Teil heißt auf Latein Gloria in excelsis Deo. Allein Ehre sei Gott in der Höhe. Weswegen dieser Lobpreis auch Gloria genannt wird. Gloria in excelsis Deo. Diese Worte sind, wie ihr euch leicht vorstellen könnt, sehr oft vertont worden. Nicht zuletzt auch von Vivaldi und Bach noch. Wir hatten das auch schon bei den anderen Engelerscheinungen. Als der Engel zu Zacharias kam, als der Engel zu Maria kam, sind immer wunderbare musikalische Werke draus gemacht worden von den Menschen. In der evangelisch-lutherischen Liturgie wird regelmäßig und in der katholischen Messe hin und wieder ein von Nikolaus Decius verfasstes Gloria-Lied gesungen. 1525 war das bereits. Und die Melodie von diesem Gloria-Lied die geht auf eine Ostermesse des 10. Jahrhunderts zurück. Liturgisch wird meist nur die erste Strophe verwendet und genau die wollen wir jetzt auch einfach mal gemeinsam singen. Lasst uns dazu aufstehen. In den erhaltenen griechisch geschriebenen Manuskripten des Neuen Testaments gibt es zwei verschiedene Varianten dieses Lobpreises. In einigen Manuskripten heißt es Friede auf Erden unter den Menschen des Wohlgefallens. Und in anderen heißt es stattdessen als eine weitere Aufzählung quasi und den Menschen ein Wohlgefallen. Daher lässt sich nicht mehr exakt sagen, was die Engel gemeint haben. Aber ich lese es noch einmal. Es ist nur dieser eine Vers, vielleicht war der eigentliche Gesang der Engel viel länger. Das Lied, was wir eben gesungen haben, hat eigentlich auch 4 Strophen, aber liturgisch wird, wie gesagt, nur diese erste Strophe verwendet. Und dieser Engelchor hat, Lukas 2, Vers 14, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wenn damit die Engel auf die Erde kommen, dann steckt da doch sicher sehr, sehr viel drin, oder? Lasst euch das nochmal, bewegt das nochmal in Gedanken und Herzen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Wie sehr könnten wir das gebrauchen, wie sehr wünschen wir uns das, wenn wir jetzt immer nur abends mal in die Nachrichten schauen. Vers 15. Und als die Engel von ihnen zum Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Die Engel kehren nach der Übermittlung ihrer Botschaft zurück in den Himmel, also die Sphäre Gottes. Als Physiker würde ich heute sagen, in eine höhere Dimension. Natürlich ist weder der Wolkenhimmel noch das Weltall der Wohnort Gottes oder der Engel, der hier mit Himmel gemeint ist. In manchen Sprachen kann man besser unterscheiden. Im Englischen gibt es den Begriff Sky für den Wolkenhimmel und Heaven für das Gottesreich. Lesen wir die Verse 16 bis 18. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das von diesem Kind zu ihnen gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was die Hirten ihnen gesagt hatten. Ist euch aufgefallen in Vers 16? Dazu das Kind in der Krippe liegend. Ja, da ist von den Windeln nicht mehr die Rede. Die Krippe, das war das Erkennungszeichen. Gott wird Mensch und lässt sich legen, lässt sich betten in eine Futterkrippe für Tiere. Gott wurde arm für uns, haben wir vor der Predigt gesungen. So wie die Engel die Hirten evangelisierten, so evangelisieren jetzt die Hirten alle Menschen, die noch bei Maria und Josef sind. Vers 18, ne? Und alle, die es hörten. Das würde man wohl nicht so formulieren, wenn nur Maria und Josef da gewesen wären. Dabei fällt auf, Jesus war also schon bei seiner Geburt nicht alleine mit seiner Familie, sondern es waren andere dabei. So wird auch Jesus später immer viele Menschen um sich scharen, um mit ihnen über das Reich Gottes im Himmel und auf Erden zu sprechen. Und so wie sich später die Menschen über die Worte Jesu wundern werden, so wunderten sie sich auch jetzt schon über das Evangelium, das von Gott über die Engel an die Hirten und über die nun an sie weitergegeben wird. Maria, heißt es in Vers 19, behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Genau wie die Worte, die Maria selbst vom Engel Gabriel gesagt bekommen hatte, so behält Maria auch jetzt ganz bewusst die Botschaft Gottes in ihrem Gedächtnis und, wie es heißt, bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist mehr als nur darüber nachdenken. Das ist Verstand und Gefühl zusammen. Ein Ergriffensein von einer Wahrheit. In Vers 20, die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Auch wenn die Hirten ihren Auftrag erfüllt haben, sind sie doch längst noch nicht durch damit. Sie priesen und lobten Gott, heißt es. Es treibt sie in den Lobpreis. Wir dürfen davon ausgehen, dass dies auch im Gesang geschah und nicht nur gesprochene Gebete waren. Singen ist dem Menschen ein so großes Bedürfnis. Und das Singen geschieht mit viel tieferen Gehirnarealen, also viel mehr aus dem Inneren des Menschen heraus. Vielleicht können wir auch sagen, viel mehr aus dem Herzen heraus als das Sprechen. Sprechen ist stark von unserer Hirnrinde, dem Verstand, dem Kortex, dem Neokortex bestimmt. Das Singen kommt von viel tiefer in. Ob die Hirten vielleicht auch die Melodie benutzten, die sie bei den Engeln gehört haben? Wie auch immer. Singt dem Herrn ein neues Lied. Dazu wird an mindestens 4 Stellen im Alten Testament aufgefordert. Ich habe 3 in den Psalmen gefunden und einmal im Jesaja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die Hirten sangen bestimmt ein neues Lied. Ihnen war das Evangelium, die neue, gute Botschaft, anvertraut. Und auch für uns gilt, lasst uns weitersagen von dieser großen Freude. Amen. Das Singen lässt mich ja nicht los. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Menschen, die stottern, können fast immer ohne Probleme singen. Es kommt wirklich aus dem Herzen. Es kommt von viel tiefer im Gehirn innen drin. Und das Singen hat gesundheitliche Aspekte, die rein körperlich so sinnvoll sind. Ich möchte euch da kurz noch mal einen Ausschnitt vorlesen aus Idea Spektrum und dann verlasse ich hier auch die Kanzel. Ich fand das interessant. In der Ausgabe 26 in diesem Jahr in Idea Spectrum stand drin, ich lese mal vor, es gibt auch gewichtige gesundheitliche Aspekte, die fürs Singen sprechen. Dass es glücklich macht, ist bekannt. Aber mehr noch, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Gesang nicht nur zum seelischen, sondern auch wesentlich zum körperlichen Wohlbefinden beiträgt. Singen sei mindestens ähnlich gesund wie Meditation, Laufen oder leichter, regelmäßiger Sport, weiß der Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Oldenburg, Gunther Kreuz. Universität Oldenburg ist gut, da komme ich auch her. So hat er in Studien herausgefunden, dass beim Singen die Konzentration des Stresshormons Cortisol deutlich sinkt. Zugleich steigt die Produktion des für die Immunabwehr des Körpers wichtigen Stoffes Immunglobulin A an. Singen wirkt demnach in zwei Richtungen zugleich. Es baut Stress ab und stärkt zugleich die körperlichen Abwehrkräfte, folgert der Wissenschaftler. Also, das auch nochmal als Botschaft mitzunehmen. Es ist gut, dass wir in jedem Gottesdienst singen, und es dürfte sicher auch bei anderen Gelegenheiten noch öfter gesungen werden.